Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hola, compañeros. Zur neuen Folge Plan Z. Es ist die Folge 70, also Jubiläum. Hallihallo, Jubiläum. Und es wird wieder mal aus Mallorca aufgenommen, wie ihr schon an meiner spanischen Einleitung hören konntet. Das letzte Mal, genau, war Jan-Erik Schwarzer zu Gast. Eine Folge, die laut dem Feedback sehr gut angekommen ist. Danke nochmal dafür. Zwischendrin war ich mal auf dem Festland, bin dort Rennen gefahren in Andalusien. Bin jetzt wieder zurückgeflogen nach Mallorca, um nochmal ein paar Tage hier zu verbringen mit der Familie. Ihr müsst euch die Aufnahmesituation auch gerade so vorstellen, dass ich hier mit meinem heutigen Gast im Wohnzimmer sitze. Nebenbei läuft der Giro lautlos. Ich glaube, Leonie liegt irgendwo in Sonzig. Oskar liegt im Nebenzimmer und schläft. Und genau, wir nehmen hier den Podcast auf. Und ich hatte euch ja auf Instagram darum gebeten, mir Gastvorschläge zu schicken, weil ich dachte, ah, ich bin jetzt in Mallorca. Ich hatte eigentlich, war das ein bisschen Freestyle, um diese Folge hier aufzunehmen. Und da kamen sehr, sehr gute Vorschläge. Da wollte ich mich nochmal bedanken, auch an alle, die sich bei mir gemeldet haben. Da kamen viele Klassiker auch. Zum Beispiel Marcel Wüst wurde mir genannt. Der war aber zuletzt erst beim Besenwagen zu Gast. Dann war unter anderem, wurde sich Nils Pullitt oder Pascal Ackermann gewünscht, die ja auch hier im Trainingslager waren. Die sind aber beide relativ zeitnah nach meiner Ankunft abgereist, sonst hätte ich die ja auch gerne vors Mikro bekommen. Und dann haben sich auch ganz viele Freiwillige bei mir gemeldet, die auch sehr, sehr gerne mal dabei sein wollten. Und einer von denen, der sich gemeldet hat, der gesagt hat, hey, ich würde auch gerne mit dir aufnehmen, war der Malte. Und der Malte ist jetzt kein Unbekannter für mich. Wir haben uns im Januar schon kennengelernt. Und Malte hat ein ganz, ganz tolles Projekt ins Leben gerufen, was bald rauskommen wird. Und weil sich von euch viele sowas, ja, ich will nicht sagen, dass Malte jetzt ein Fan von mir ist, aber die haben sich sowas ein bisschen wie ein Fan-Talk gewünscht. Plus, wie so eine Radsportfolge aufnehmen, habe ich gedacht, weißt du was, ich mache das mit dem Malte. Deswegen herzlich willkommen, Malte Luder.
Ja, hola oder beziehungsweise moin. Schön, dass ich da sein darf und dass du mich so spontan empfängst und alle anderen quasi beiseite geschoben hast sozusagen. Oder ich mich aber vorgedrängelt habe oder die Reserve bin, wie auch immer. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich glaube, ein bisschen Fan-Talk könnte es vielleicht doch werden, ja, richtig.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir können ja mal kurz erklären, ich habe das ja schon gerade so ein bisschen erklärt, dass du da ein tolles Projekt ins Leben gerufen hast dieses Jahr. Für dieses Projekt haben wir uns auch kennengelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann, ich glaube Ende letzten Jahres oder im Januar, eine Mail von dir bei mir im Postfach hatte und die sich zu einigen Mails, ich habe ja öfter mal eine Mail im Postfach, aber deine hat sich durch eine sehr nette Schreibweise abgehoben. Und dann war ich auch mal auf deiner Website, die auch wirklich professionell und beeindruckend war. Und zudem natürlich hast du mir das Projekt vorgestellt, wo ich sage, ey, cooles Projekt. In dem Sinne haben wir uns dann kennengelernt. Und bei diesem Projekt handelt es sich um Wide Wide. Du kannst ja vielleicht einfach mal ganz kurz... bevor wir über Wide Wide reden, wäre es ja einfach erstmal schön, wenn du dich vielleicht so ein bisschen vorstellst.
Können wir auch machen, ja.
Dass die Hörer erstmal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Genau, wer die Mail damals überhaupt geschrieben hat. Ich bin Malte Luder, bin eigentlich jemand, der Gerätesoftware gestaltet und nebenbei sehr, sehr gerne Rad fährt. Ich habe heute Morgen noch mal ganz kurz geschaut. Ich fahre ungefähr so ein Zehntel von deinen Kilometern aktuell. Also ich glaube, du bist gerade so bei 13.000. Ich bin, glaube ich, gerade so bei 1.300 und bin aber damit ziemlich stolz auf mich. Vielleicht das mal kurz zur Einordnung. Bin jetzt nicht der Dude, der seinen FTP direkt weiß, weil er einmal in seinem Leben einen FTP-Test gemacht hat und so weiter und so fort.
Das macht dich sympathisch.
Vielleicht das erstmal so zur Einordnung. Ich bin jemand, der es geil findet, auf dem Rad zu sitzen. Aber nicht direkt die Leistung immer halt so braucht. So, das vielleicht mal kurz zur Einordnung. Ansonsten, ich wohne in Hamburg, habe vorher 13 Jahre lang in München gewohnt und fahre ungefähr so seit vielleicht 6, 7 Jahren, Rennrad mal öfter, mal weniger oft, in den letzten 2 Jahren schon mehr und kommt jetzt auch immer mehr und mehr dazu. Du hast es ja selber auch nochmal in einigen Interviews gesagt, dass Rennradfahren immer mehr zum Lifestyle wird. Das merke ich bei mir ganz besonders auch im Freundeskreis, dass ich, wenn ich mal durchgehe, ich glaube 70-80% meiner Freundinnen Radfahren, egal ob Gravel, Mountainbike oder Rennrad. Ja, genau, das vielleicht mal irgendwie so ganz knapp zu mir. Genau.
Sehr gut. Wollen wir vielleicht noch drüber reden, was fährst du denn für, wie viele Räder hast du, was fährst du für ein Rad? Da kann man ja auch Leute mitnehmen, glaube ich.
Genau, also ich bin ein klassischer Rennradfahrer, habe angefangen mit einem Giant TCR, einfach aus dem Grund, weil ein sehr guter Kumpel von mir, der unter dem Namen Rotze bekannt ist, weil er den Spitznamen trägt, weil früher, wenn er sehr viel getrunken hat, immer seine sehr feuchte Aussprache hatte. Heißt eigentlich Christoph. Der ist in meiner Heimat in der Nähe von Holland Fahrraddude. Und deswegen bin ich einfach relativ günstig da rangekommen und war natürlich völlig over the top für meine ersten Geschichten und bin dem Ganzen auch einfach treu geblieben. Also fahre jetzt auch gerade das 21er TCR-Team. Das ist auch mein einziges Rennrad, muss ich sagen. Ich habe früher, als ich in München gewohnt habe, noch ein Downhill-Bike gehabt, ein Fully. Bin da relativ viel immer in Leogang und Co. unterwegs gewesen. Das geht in Hamburg nicht mehr, weil Downhill funktioniert halt nur, wenn du irgendwo runterfahren kannst und einen Hill hast und irgendwann ist die Düne bzw. der Deich dann irgendwie doch zu langweilig. Genau. Also von daher reiner Rennradfahrer.
Was man ja aber in Hamburg auch eigentlich ganz gut machen kann. Im
Umland
vor allem.
Definitiv, auf jeden Fall. Also ist halt landschaftlich was ganz anderes. Deine Gegner sind keine Höhenmeter, sondern der Wind.
Ja.
Und der kommt von überall und immer.
Bist du jemand, der eher mit Rückenwind oder mit Gegenwind rausfährt?
Ich fahre lieber mit Gegenwind raus und mit Rückenwind zurück.
So. Da sind wir auf jeden Fall im selben Team. Genau, du bist auch auf Mallorca, darüber werden wir später nochmal drüber reden, wie das zustande gekommen ist. Wollen wir die Leute nicht zu lange auf die Folter spannen, lass uns über das Buch, was du bald rausbringen wirst, reden, The Ride Ride.
Was ist Ride Ride, genau? Ich glaube, damit habe ich schon das erste Ei auch schon gelegt, wie schreibt man das, wie wird es ausgesprochen, etc. pp.
Willkommen im Club, ist dasselbe bei War übrigens.
Richtig gut, genau. Sind wir da schon mal auf dem gleichen Niveau. Ride Ride ist der sozusagen, ja, der so ein Guide, der dir einfach gute Routen vor deiner Haustür einfach zeigt. Und zwar habe ich mir, um mal so ein bisschen zurückzuspulen, wie das eigentlich dazu kam, es ist so ein bisschen wie bei Jan-Erik, so eine kleine Corona-Schnapsidee. Nur ich würde sagen, bei mir ein bisschen kleiner als bei Jan-Erik mit Kill the Hill.
Ja.
Habe ich mir gedacht, warum ist es immer noch so, dass wenn im Radsport alles komplett durchdesignt ist, von dem Bike über die Aerosocke bis hin zur Brille und keine Ahnung was, selbst das Packaging ist alles immer tipptopp, sieht richtig gut aus, warum sieht es im Print immer noch so shitty aus? So. Und warum gibt es halt immer noch diese typischen Radmagazine, ohne jetzt welche zu nennen, die halt einfach aussehen wie Automotorsport und die einfach null zu dieser, gerade glaube ich, neuen heranwachsenden Zielgruppe halt passen. Also die halt sagen, ich fahre Rad, weil es ein Lifestyle ist, weil ich das irgendwie geil finde. Ich muss jetzt nicht unbedingt in den Verein eintreten, aber irgendwie finde ich es cool, einen Coffee Ride zu machen, hier und da zu stoppen. Ich finde die Klamotten geil, ich finde die Räder geil, ich finde es geil, dass ich die Landschaft anders wahrnehmen kann, als wenn ich einen anderen Sport mache oder nur mit dem Auto fahre. Und habe dann so ein bisschen recherchiert und im deutschsprachigen Raum gibt es das halt nicht. So, ich kann mir natürlich auf Komoot gute Strecken raussuchen, aber da fehlt mir immer so ein Stück weit das Quality Gay. So, hat Hans-Jörg da wirklich eine geile Strecke hochgeballert oder ist das einfach nur random passiert und ist die wirklich cool und jeder fährt sie, weil sie auf dieser Plattform steht? Genau, und so habe ich mir gedacht, wie cool wäre es denn, wenn du eigentlich Leute vorstellst, die entweder professionell, semi-professionell oder einfach hobbymäßig Rennrad oder Gravel fahren und die zeigen dir einfach deine Lieblingsrouten in ihrer dementsprechenden Region. So. Ja, war jetzt nicht so schnell erklärt, aber war auf jeden Fall erklärt. Das heißt, in dem Buch stellen 20 SportlerInnen ihre Lieblingsrouten vor. So, und das ganze Ding ist unterteilt, Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt eigentlich für ganz Deutschland plus Österreich. erzählen verschiedenste Leute, wer sie sind, was sie machen, wie sie zum Radsport kamen, was der Radsport für sie ausmacht, oder auch an was sie manchmal scheitern, zweifeln etc. So ein bisschen so wie dein Podcast, nur gedruckt, und eben danach noch gesagt, hey, pass auf, hier sind 2, 3, 4 Routen, die kannst du quasi mit mir fahren, die kannst du alleine fahren etc. pp. Und das Schöne ist, kennt man ja, wenn man irgendwo Routen vorgestellt bekommt, wie kriege ich das Ding jetzt irgendwie auf meinen Garmin? Ja. So, und da habe ich einfach einen QR-Code reingeballert. Das heißt, hol dein Smartphone raus, scan den QR-Code ab und du hast das Ding direkt auf Komoot und auf deinem Garmin. Und dann kann die Reise quasi losgehen und du kannst quasi neue Landschaften auch entdecken. Genau.
Ja, du stapelst jetzt gerade erstmal, sag ich mal, ein bisschen tief für meine Verhältnisse. Also, oder vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich schon ein bisschen tiefer im Thema drin bin. Du mir das ja auch im Detail erklärt hast. Aber ich glaube, um das Ganze zu verstehen, muss man den Hörer mal kurz mitnehmen oder die Hörerin mitnehmen, wie, also dein beruflicher Hintergrund ist genau das, was du gerade beschrieben hast.
Ja, genau. Also ich bin, hast du recht, ich lasse gerne Sachen aus.
Alles gut.
Ruh mich gerne zurück.
Alles gut.
Zu viel Wissen vorausgesetzt. Ich bin eigentlich Texter und oder beziehungsweise kann sehr gut mit Worten und das mache ich auch beruflich, Konzepte schreiben und auch Texte schreiben. Und dementsprechend ist es einfach so, dass man schon die Leute emotional abholt. Also nicht nur irgendwie, ne, du bist ja auch in dem Buch drin, wer ist eigentlich Rick? Und da geht es eigentlich eher um die Person Rick und gar nicht um, was macht der eigentlich beruflich, nämlich Radfahren, sondern was macht der eigentlich nebenbei? Und warum ist das ein geiler Dude mit coolen Strecken, dem ich irgendwie die Sympathie aus dem Buch halt rauslese und sage, ey geil, jetzt habe ich Bock, genau seine Routen quasi abzufahren. Genau, also das ist schon, ja. Es sind halt nicht diese typischen Rad- Routenbeschreibung, fahr da links, fahr da rechts, sondern du kriegst mehr Hintergrundinformationen, was ist das eigentlich für eine Route, was für Landschaften kannst du sehen, was ist auch vielleicht eine Geschichte hinter welcher Route, was ist schon auf der Route zum Beispiel passiert etc. pp. Mhm. Das sind so Sachen, die ich damit reinnehme und wenn du sagst Tiefstapeln, du hattest letzte Mal in der letzten Folge kurz Katrin Schafbauer erwähnt, die Fotos unter anderem für Jan-Erik gemacht hat. Die ist zum Beispiel dabei. Felix Hohmann, also auch ein Fotograf, Felusch, ist ebenfalls dabei. Janis Brandt nimmt dich zum Beispiel mit auf eine sehr lange Route Bremen-Brocken-Bremen, wo er sich die Challenge einfach unter anderem mit ein paar KollegInnen ausgedacht hat, während Corona halt einfach eine geile Challenge zu haben. Und was mir halt einfach wichtig war, auch wenn dieses Bremen-Brocken-Bremen jetzt ein Extrembeispiel ist, dass es eigentlich immer Routen sind, die du jeden Tag fahren kannst. Und das nervt mich nämlich persönlich ganz oft bei Routenvorstellungen. Dann bist du als kleiner, dünner, blasser Junge, wie ich es bin, einfach völlig überfordert, wenn dir jemand eine Route mit 180 Kilometern und 2500 Höhenmetern vorstellt. Und denkst so, mit dem Auto würde ich es machen, mit dem Fahrrad würde ich es nicht machen. Also deswegen habe ich immer geguckt, dass das sehr realistische Routen sind, die einfach jeder halt auch fahren kann. Genau.
Ja, und dann das Witzige bei so Routen ist ja auch, dass manchmal hast du eine Überraschung dabei, dann ist einfach mal 3 Kilometer Gravelberg irgendwo im Wald rechts weg, wo man denkt, wir hatten diese Route hier hochgeladen.
Aber hey, ohne das zu erwähnen. Super.
Ja, genau. das kennt ja auch jeder. Nee, aber das war, glaube ich, nochmal ganz kurz wichtig, weil, wie du gerade gesagt hast, du im Radsport wird alles so lifestyle-ig und alles wird cool und sehr gut gemacht. Und dann kann ich mir genau vorstellen, dass man, wenn man aus deinem oder mit deinem beruflichen Hintergrund, wenn man dann sich so eine Radsportzeitschrift anschaut oder irgendwelche Routenbücher, dass man sich dann denkt, ey, kann man eigentlich besser machen? Und genau das hast du dir jetzt gerade als Ziel gesetzt und auch was du gerade schon besprochen hast. Ihr müsst euch vorstellen, Malte, nachdem ich zugesagt habe, ey, klar, ich mache gerne für Köln und für die Kölner Umgebung mache ich die Routen, war es so, dass ich nicht einfach irgendwas rübergeschickt habe und das war's, sondern wir haben, glaube ich, 1,5 Stunden oder so auf Zoom telefoniert, haben zu jeder Route, die ich dir geschickt habe, also auch ich habe mir wirklich Zeit genommen, mir überlegt, okay, wo fahre ich denn wirklich am liebsten hin, was mache ich denn gerne und was verbinde ich mit der Route, warum fahre ich die überhaupt gerne, was sind da schöne Punkte, gibt es da ein schönes Café, wie du auch gerade gesagt hast, auf einer Route habe ich mir schon mal das Schlüsselbein gebrochen, sowas wird dann erwähnt und genau, da haben wir einfach telefoniert und haben uns, ja, wirklich Strecke für Strecke sind wir durchgegangen und haben darüber gesprochen und du hast das, sag ich mal, dir deine Notizen gemacht und hast dann die 4 Strecken sehr schön mit schönen Bildern begleitet und einem sehr, sehr coolen Text vorgestellt. Und ich bin einer von, ich weiß nicht, wie viel?
Von 20
Menschen, die da drin vorkommen. Das hast du bei jedem gemacht. Also mit, genau. mit Liebe zum Detail. Und du sagst schon, du bist nervös, weil das Buch ist im Druck. Wann kommt's raus?
15.06. gehen die ersten Bücher in Versand. Nervös aus dem Grund, ich kann nichts mehr ändern. Also wenn du sonst im Digitalen unterwegs bist, ja, dann schiebst du nochmal schnell was nach, hast dich was falsch geschrieben, wie auch immer, änderst du, kriegt keiner mit. Beim Buch ist es halt gedruckt, ne? Ja. Aber wie du sagst, genau, das sind alles wirklich, wie sagt man so schön, kuratierte Porträts und Routen. Ich habe mich mit jeder Person extrem lange auseinandergesetzt oder ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Corona gewesen, dass man sich jetzt relativ schnell mit einem Zoom-Call einfach zusammenquatschen kann. Ja. Dann mache ich das mal kurz am Feierabend, sagt die Person, okay, dann setzen wir uns kurz hin. Oder wie wir beide das einfach über Zoom gemacht haben. Du sagst mir, warum die Route cool ist und so weiter und so fort. Wir haben ein kleines Interview geführt. Und genau das ist es ja auch ganz oft, was dann so fehlt bei Rides, die irgendwo anders vorgestellt werden. Die sind vielleicht dazu gekauft oder ähnliches. Und das ist halt einfach bei mir dann schon handpicked, würde man irgendwie auf Werberdeutsch sagen. Mhm. Dass du da halt nicht irgendein Bullshit bekommst, sondern halt wirklich was, wo man weiß, dass sich da mehrere Leute lange mit beschäftigt haben, um da auch was Gutes rauszubekommen. Und vor allen Dingen, was mir, glaube ich, noch bevorsteht, wenn sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt hat, dass ich mit jedem der 20 SportlerInnen mindestens eine Route fahren muss, da habe ich noch so ein bisschen Bammel vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das habe ich mir selbst eingebrockt und genau. Aber das ist so ganz grob das Projekt. Das sind so 208 Seiten an Inhalt, an sehr, sehr vielen Fotos. Da muss ich auch nochmal Danke an jeden Einzelnen sagen, der mir da und die mir da auch Fotos zur Verfügung gestellt haben, weil das ganze Ding ist ein Projekt, was ich halt privat mache. Also da ist keine fette Brand oder so hinter. Ich habe Gott sei Dank mit Garmin und Komoot zwei Partner gefunden, die gesagt haben, hey, wir glauben an die Idee und wir deckeln irgendwie so ein bisschen deine Druckkosten, kann man auch ganz ehrlich einfach sagen. Weil sonst wäre das Projekt aber nicht möglich gewesen. Ja, so, weil so ein Buch kostet halt ziemlich viel Kohle.
Haben ja auch beide was davon, ne?
Genau.
Muss man auch wieder sagen.
Genau, wir haben beide was davon. Du erwähnst uns und so weiter und so fort. Also von daher bin ich mal gespannt, wie auch die Resonanz ist. Also ich habe es gerade im Vorverkauf, das läuft ganz gut an. Mal schauen, was so Mund-zu-Mund-Propaganda anrichten kann.
Ja, ja, ich hoffe, dass der Podcast das sicherlich pushen wird. Ich werde es auch nochmal in meine Story parken, gerne nach dem Podcast, damit die Leute wissen, worum es geht. Aber ich habe immer noch ein paar Fragen. Also,
shoot.
Du hast gesagt, 20 Personen, 20 Männer und Frauen. Wie hast du die Kontakte daher oder wie hast du die Kontakte dahergestellt? Über einfach Leuten, denen du gerne folgst oder wie ist das passiert?
Das war genauso einfach wie bei dir. Einfach die Leute anschreiben und sagen, okay, wenn jemand nicht antwortet, dann antwortet die Person halt nicht so. Einfach mal, was soll denn passieren? Außer eine Nichtantwort, das wäre das Schlimmste. Oder jemand sagt, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Auch vollkommen in Ordnung. Ich habe relativ, also so wie es halt ist, ne? Du scrollst durch dein Instagram, dann findest du hier ein, findest du da ein, fängst an zu abonnieren und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich halt, was wird denn da so reinpassen letzten Endes? Und dann habe ich eigentlich die meisten Leute direkt über Instagram kontaktiert. Felouche kenne ich zum Beispiel persönlich, ja. Janis Brand kenne ich persönlich, also viele, ich sage jetzt mal No-Names so, die kenne ich halt einfach persönlich und bei Leuten wie du es zum Beispiel bist, habe ich halt eine E-Mail geschickt und dann ist es meistens auch dazu gekommen, dass man den Leuten das kurz vorgestellt und jeder gesagt hat, nice, würde ich gerne dabei sein.
So. Du hast ja auch im Vorgespräch, was wir hatten, hattest du zu mir gesagt, so, ey, wir befinden uns gerade auf Mallorca, deswegen kam das Beispiel auf. Mallorca wurde, glaube ich, schon jede Straße vorgestellt und alles 54 Mal gezeigt. Und da muss den Berg sollte man mal fahren und dies und das. Und was ja auch sicherlich berechtigt ist, weil Radsport
vollkommen.
Mallorca eine absolute wunderschöne Radsportort ist, um hier Rad zu fahren. Aber warum gibt es das eigentlich in Deutschland nicht besser? Oder warum wird das nicht mal besprochen? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Antrieb für dich mit dem Buch.
Genau, also erstmal ganz lustig, dass wir beiden gerade auf Mallorca sitzen und über ein Buch, was für Deutschland und Österreich gedacht ist, beste Radstrecken quasi vorstellen soll, sprechen. Ja, genau das ist die Geschichte. Gefühlt seit 1992 wird in jedem Magazin immer wieder Mallorca vorgestellt, wie großartig es ist, was vollkommen auch berechtigt ist. Aber ich mir jedes Mal denke, muss ich mich erst 2,5 Stunden ins Flugzeug setzen, um richtig coole Strecken zu fahren? Oder kann ich das vielleicht sogar bei mir vor der Haustür machen? Oder ich setze mich einfach in den Zug, nehme mein Bike mit und fahre dann meinetwegen, ich habe zwei Personen aus Erfurt und aus Eisenach drin, wo du normalerweise, hast du die jetzt nicht unbedingt auf dem Plan, dass du sagst, ey, da muss ich auf jeden Fall mal hin. Wenn du dir aber dann die Routen, die Bilder und die Porträts der beiden SportlerInnen anschaust, denkst du, vielleicht buche ich mir mal ein Ticket in Richtung Erfurt und Eisenach. Und das ist für mich irgendwie so eine, warum muss ich immer so weit weg, um coole Sachen zu erleben, wenn ich das vielleicht auch vor der eigenen Haustür machen kann. Genau.
Ja, das interessiert mich jetzt, weil ich ja in Erfurt zur Sportschule gegangen bin.
Ah, ja, stimmt.
Ich war ja lange in Thüringen. Wer hat die Strecken da vorgestellt?
Martin Wolfram.
Okay.
Und in Eisenach ist es Aline Köhler.
Ja.
Genau, und das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, muss ich sagen.
Ist auch wirklich so, ist komplett ähnlich. Ich weiß nicht, ob du das Sauerland auch porträtierst in dem Buch.
Nee, aber
im zweiten Teil dann.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Das ist zum Beispiel auch, also ich muss wirklich sagen, so der Thüringer Wald und auch so, gerade aus Erfurt raus, die Region. Ich war da auf der Sportschule und ja, ich muss auch sagen, wenn nicht der nächste Flughafen oder gut zu benutzende Flughafen leider Frankfurt wäre, dann wäre Erfurt auf jeden Fall auch ein Spot, wo ich mir Gedanken machen würde, ob ich da wohnen wollen würde, weil es da wirklich auch ein Traum ist, um Rad zu fahren drumherum. Aber gute Frage. Nächste Frage, wie sieht's aus? Welche Spots sind denn da überhaupt alle werden vorgestellt in Deutschland? Also welche Region nimmst du mit?
Genau. Ich habe geschaut, dass ich irgendwie so gut wie, jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt.
Ja, ich bin nämlich auch gerade, wie gesagt, wir schauen nebenbei den Giro und hier gab es gerade, wir befinden uns auf Etappe 16 ist heute. Hier ist gerade ein Sturz passiert, eine Abfahrt aus der Favoritengruppe. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen ins Stocken geraten. Aber hey.
Sorry, so kleines ADHS-Problem. Ich habe geguckt, dass ich so gut wie jede Ballungsregion in Deutschland halt mitnehme. Das geht von Bremen, Hamburg rüber nach Berlin. Du hast Erfurt, Eisenach, du hast die Ingolstädter Region dabei, also mit Katrin, die sie eben dort vorstellt. Dann gehen wir noch weiter runter in den Süden, dann sind wir in Salzburg. Das ganze Salzburger Land, Salzkammergut ist quasi mit dabei. Innsbruck ist mit dabei, mit Jana Kesenheimer zum Beispiel. Dann gehen wir wieder ein bisschen nördlich, sind wir in Freiburg. Dann haben wir im Westen letzten Endes Duisburg dabei. Wir haben dich mit Köln und Unna etc. pp. Dabei. Genau, das sind so, also eigentlich einmal ein Rundumschlag sozusagen. Ja. Da ist definitiv auch noch Luft nach oben. Thema Frankfurt ist nicht dabei, es ist nicht direkt München dabei. Was aber nicht schlimm ist, weil ich glaube, ansonsten würde es dann auch gleich die LeserInnen so ein bisschen erschlagen, dass du nachher so eine Art ADAC-Auto-Atlas hast schaust du auch nicht rein. So, deswegen habe ich geguckt, diese Spots eben so reinzunehmen. Der Harz ist dabei mit Braunlage zum Beispiel. So rundum, dass du sagen kannst, egal wo du in Deutschland wohnst, kaufe ich mir das Buch. Ich finde da coole Rides für mich oder ich verschenke sie und so weiter und so fort. Genau, das ist so die Idee, weil ich hatte zuerst überlegt, machst du nur in den Norden, machst du nur in den Osten? Und ich glaube, um das erstmal zu testen sozusagen, finden das die Leute da draußen immer gut, ist glaube ich so ein Rundumschlag, eine ganz, ganz gute Geschichte. Genau.
Voll.
Ein bunter Strauß sozusagen.
Ja, wie du sagst, ich sag mal, ich glaube für jeden der Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier zuhören, ist es so, dass auf jeden Fall wahrscheinlich eine Region oder eine Strecke porträtiert wird, die jetzt, selbst wenn sie nicht direkt vor der Haustür ist, auf jeden Fall mit dem Zug easy zu erreichen ist. Und dann kann man das mal machen. Ich kann ja wie gesagt sagen, dass ich schon meinen Teil schon mal vorab gesehen habe und das wirklich super, super gut aussieht. Was ich auch gerade schon gesagt habe, das Schöne ist ja dann auch, wie du sagst, ich glaube, diese Verbindung zwischen, man lernt auf der einen Seite einen Menschen kennen, der porträtiert wird von dir, plus dann die Strecken, plus die persönlichen Geschichten. Und ja, ich meine, wenn das Buch schon 208 Seiten hat und 20 Menschen vorgestellt werden, glaube ich, fährst du genau richtig so, dass du sagst, hey, ich will die Leute auch nicht erschlagen. Dann, wenn das gut läuft, lieber mal ein zweites Buch machen und dann sowas, wie du gesagt hast, Frankfurt, München und Sauerland oder sowas mit reinnehmen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie ich gesagt habe, ich werde das auf jeden Fall nach in den Shownotes nochmal erwähnen und dann auch im Pushen auf Instagram nochmal und hoffe das hilft und hoffe natürlich auch, dass die Leute jetzt genauso viel Lust auf das Buch haben, wie ich, weil ich habe mir nämlich auch schon zwei gesichert direkt mal.
Ja, genau.
Und dann, weil wir gerade schon mal über Radsport-Magazine geredet haben, ja. Würde mich das jetzt einfach interessieren, was ist denn so dein, ich glaube, das war noch nie Thema hier im Podcast, was ist denn so dein Lieblingsradsport-Magazin?
Boah, muss ich ganz ehrlich sagen, davon bin ich komplett weg, ne?
Ja?
Ja, bin ich jetzt komplett ehrlich, Hose runter. Wenn ich mir eine Roadbike anschaue oder ähnliches, ist es für mich, sorry an alle, die dort arbeiten oder sie gerne lesen, ist vollkommen berechtigt, es erreicht mich halt 0,0, weil ich mir einfach denke, ich glaube, da bin ich aber dann auch ein bisschen anders in meinem Medienverhalten, dass ich mir die Infos eher über einen Instagram ziehe oder über einen GCN oder keine Ahnung was oder über irgendwelche Blogs, die wahrscheinlich niemand kennt, aber man zieht sich halt seine Infos raus. Dementsprechend bin ich nirgendwo Abonnement-Inhaber oder ähnliches, weil das für mich, vielleicht war es auch deswegen noch nie Thema, in meiner Medienlandschaft gar nicht vorkommt. Aber Gegenfrage, was ist denn dein Lieblings-Radsportmagazin?
Boah,
oder gibt es da überhaupt eins?
Ja,
also Grand Fondo, aber das sehe ich jetzt nicht als Magazin. Also
mein Lieblingsmagazin in dem Sinne, wenn ich so sagen möchte, ist glaube ich schon Rouleur, finde ich ziemlich cool. Aber das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich habe es wenn es nur auf Englisch gelesen.
Genau, also ich bin nur im deutschsprachigen Raum in meinem Kopf gerade unterwegs. Nee,
also deswegen, Rouleur ist ja Englisch und im deutschen Bereich also ich habe auch selber keine abonniert und so, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich die Pro Cycling schon die beste finde, die es gibt, das ist das beste Magazin. Und bei mir war es aber auch so, also meine Verbindung ist dazu so, dass halt, glaube ich, mein Vater, der absoluter Radsport-Nerd ist, ich weiß nicht, ob der die einfach so zugeschickt bekommen hat oder ob der halt wirklich einen Abonnent auf jede Zeitschrift hatte. Der hatte wirklich alles von der Pro Cycling über die Tour, über die Roadbike, über früher gab es noch Rennrad, sowas alles. Da kam alles und doch, da, also muss ich sagen, als Jugendlicher habe ich schon viel Zeit vor solchen Magazinen verbracht und habe mir da regelmäßig die Berichte durchgelesen und das finde ich auch immer noch spannend, auch wenn jetzt irgendwie mal so eine Titelstory von einem coolen Profi da ist, finde ich das immer noch spannend. Aber die haben es halt auch einfach, glaube ich, schwer in der heutigen Zeit. Also das ist halt das Nächste. Ne? Also ich meine nämlich, du erfährst da in dem Sinne keine News mehr aus diesem Magazin, weil dafür öffnest du Cycling-News, Radsport-News, was auch immer.
Genau.
Und da kannst du halt tagesaktuell die Nachrichten lesen. Das heißt, die müssen halt irgendwie anders die Leute catchen. Und dann bin ich auch ehrlich, als Profi-Radsportler interessiert mich ein Radtest auch nicht. Also ich fahre halt das Rad, was ich von meinem Sponsor gestellt bekomme. Und ich lese mir da nicht irgendwelche Tests durch, wie welche Reifen waren oder wie sowas war. Das geht auch völlig an mir vorbei.
Ja, und dann ist auch die Frage, wie glaubwürdig sind immer diese Tests, ne? Und ich finde, man muss, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden so zwischen dem Buch, was ich gerade mache. Das ist ja eher so eine Inspirations-, Motivationsgeschichte.
Ja,
das andere ist natürlich so ein, ich will mich wirklich, so wie gerade gesagt hast, ich will mich als Nerd wirklich reinfressen in das Thema, tief rein. Was gibt es gerade für großartige Reifen da draußen? Wenn du mich fragst, ich bin ganz froh mit meinem Schwalbe, die ich da drauf habe. Ich kann dir nicht mal sagen, was für ein Modell das ist. So, ne? Auf dem Niveau befinde ich mich sozusagen. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich finde, bei dem Sport geht es ja gar nicht darum, dass du das komplette Know-how einfach hast, sondern dass es dir in erster Linie einfach Bock macht. So, und ob du es alleine machst, mit anderen Leuten zusammen oder wie auch immer, ist ja in erster Linie egal. Die Zeit, die du da verbringst, ist auf jeden Fall eine bessere Zeit, als die du vom Fernseher oder im Büro oder irgendwo anders verbringst. So.
Voll. Nee, also definitiv. Nee, es war ja auch nur mal angesprochen, weil das Thema, glaube ich, noch nie im Podcast da war. Auch mal spannend, darüber zu quatschen. Und ich auch da am Ende, das, um das nochmal zu erwähnen, ist es ja, wie du sagst, das ist ja, was du machst, ist kein Radsportmagazin, weil wir jetzt über Magazine geredet haben.
Alles gut,
das, was
genau.
du machst, ist ja wirklich was ganz anderes. Und weil du es eben beschrieben hast, weil du als Texter natürlich ein ganz anderes Auge darauf hast. Und finde ich das auch cool, dass du sagst, ey, irgendwie gibt es da sowas noch nicht. Und in der Verbindung mit, man porträtiert einen Menschen plus wir hängen da die seine Lieblingsrouten, seine oder ihre Lieblingsrouten an. Und dann auch ganz einfach mit einem QR-Code, ich scanne das, zack, ich kann die auf mein Device laden und ab geht's. Finde ich das wirklich ein geiles Projekt und muss sagen, dass ich dir die Daumen wünsche und auch ja allen HörerInnen hier, ja, dass euch das vielleicht auch gefällt. Und ich glaube, dass es ein spannendes Thema ist. Und ich glaube, jetzt können wir mal langsam über andere Themen reden.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mir schon so Honig ums Maul schmierst, würde ich, glaube ich, anfangen, dir ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. mal kurz so ein bisschen nachfragen, was so die letzten Tage bei dir ging, weil das waren, glaube ich, auch ziemlich erfolgreiche Tage, oder?
Ja, total. Es passt eigentlich thematisch ganz gut, weil du hast es im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hatte die letzte Podcast-Folge am dem Samstagabend vor der letzten Etappe der Mallorca-Challenge aufgenommen. Und diese besagte letzte Etappe, die in Alcudia stattfand, ich glaube, es waren 175 meist flache Kilometer, sind in einem Massensprint geendet. Und für mich und mein Team und vor allen Dingen für André Greipel war das natürlich ein absoluter Glückstag, weil André, ich glaube, seit Februar 2019 mal wieder gescored hat und ein Rennen gewonnen hat. Und das auch sehr souverän und auch gegen keine schlechten Fahrer. Also ich meine, Alexander Christoph war Zweiter, Christoph Noppe Dritter. Also es war schon ein ganz gutes Fahrerfeld, was da auch am Start stand. Und ein paar schnelle Leute, die er da hinter sich gelassen hat. Und ja, ich meine, auch wir als Team haben uns mega gefreut, weil die Zusammenarbeit da super geklappt hat. Ihr müsst euch vorstellen, bei der Mallorca Challenge war es so, dass wir, glaube ich, mit 4 Profis angetreten sind und dann hatten wir noch 4 oder 5 Fahrer aus dem Kontinentalteam dabei. Also das ist eigentlich auch eher selten, dass man da so als Mixteam, sage ich mal, fährt. Was aber im Nachhinein eine super coole Erfahrung war, weil wir mal irgendwie so neue Teamkollegen kennenlernen konnten und so auch so junge Wilde, sage ich mal, dabei hatten, die man manchmal bremsen musste oder manchmal musste man was erklären. Das war für mich auch ganz ehrlich, so das erste Mal, dass ich mich richtig alt gefühlt habe in meiner Karriere teilweise, weil auf einmal saß ich da mit 6, 7, 8 Jahre jüngeren Fahrern am Tisch und die hatten ganz andere Themen, als es in meinem Leben gerade der Fall war. Aber ja, es hat Bock gemacht und selbst mit der Hilfe der Kontinentalfahrer haben wir es geschafft, da einen super Sprintzug aufzubauen auf der letzten Etappe. Und André hat einen sehr souveränen Sprint dann gefahren und Alexander Christoph kam zwar auf, aber es hat nicht mehr gereicht, um vorbeizufahren. Und somit ist uns natürlich dann viel Last von den Schultern auch gefallen, dass wir da endlich mal ein Rennen gewinnen konnten. Und ich bin auch der Meinung, es hatte sich ja angedeutet, bei der Türkei-Rundfahrt waren wir schon oft nah dran.
Ja.
Dann hat es endlich mal geklappt, das war sehr cool. Und ich habe mich auch persönlich wirklich so gefreut oder vielleicht sogar mehr, als wenn ich selber das Radrennen gewonnen hätte, weil ich habe dieses Jahr, ich schreibe mir immer selber so Listen, wo ich so mir Ziele aufschreibe und so. Und da stand dieses Jahr halt drauf, ey, ich will auf jeden Fall einen Sprint anfahren für André und André soll diesen Sprint gewinnen. Und das hat an dem Tag geklappt und ich konnte dahinter einen Haken machen. Das war sehr cool und gerade, ja, für mich ist halt André auch einfach ein Riesen-Champion und hat so eine tolle Palmarès und hat einfach so viele Rennen schon gewonnen, dass es mich freut, dass er auch, sag ich mal, jetzt im Herbst seiner Karriere noch zeigt, dass er noch gewinnen kann, weil ich habe daran geglaubt, ich habe das im Training gesehen und ja, das Sehen und dann aber wirklich auch im Rennen machen sind natürlich 2 verschiedene Dinge und von daher bin ich super froh, dass es da geklappt hat und genau, von da sind wir dann nach Andalusien rübergeflogen und die Ruta del Sol gefahren und da sah es so aus, dass eigentlich 5 Tage Rundfahrt war. Und wir 4 Tage lang eigentlich Kanonenfutter waren. Also da war es sehr, sehr bergig und schwer. Die Tage haben wir wirklich als gutes Training genutzt und haben versucht, ja, für unsere Bergfahrer gute Helfer zu sein, den Flaschen zu bringen und die aus dem Wind zu halten, bis es dann irgendwie ins Finale ging. Da wurden wir dann meistens abgehangen. Und den anderen, eine von den 5 Etappen, also es war nur eine Sprintetappe, selbst die hatte 2.500 Höhenmeter, ja, die konnten wir wieder gewinnen mit André. Und das war natürlich umso cooler, dass man irgendwie dann innerhalb von 5-6 Tagen direkt zweimal gewinnt. Und in Ruta del Sol war sogar die Konkurrenz eigentlich noch stärker mit Mats Pedersen, mit José Alvaro Hodek, mit Alexander Christopher da. Cavendish war auch noch am Start, hat es aber nicht bis zur Sprintetappe geschafft, weil, wie gesagt, die Bergetappen davor so schwer waren. Also da auch nochmal diesen Sieg von Mallorca dann zu bestätigen, auch wieder durch eine super Teamarbeit, war richtig, richtig schön. Und dann an dieser Stelle auch wenn er den Podcast wahrscheinlich nicht hören wird, liebe Grüße und gute Besserung an Daryl Impey, die es gesehen haben. Ich bin davon überzeugt, dass er die letzte Etappe, die fünfte Etappe gewonnen hätte, zumindest ganz knapp Zweiter geworden wäre, aber ich glaube, er hätte sie gewonnen. Im Zielsprint leider mit Robert Stannard verhakt und gestürzt und ja, blöderweise 1 Meter vor der Ziellinie liegen geblieben. Und es hat nicht zum Sieg gereicht. Noch viel schlimmer, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und musste dann von da aus leider ins Krankenhaus transportiert werden. Von daher gute Besserung. Aber ja, also für mich war es auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit zwischen diesen beiden Podcasts jetzt. Und seitdem bin ich wieder zurückgeflogen nach Mallorca und genieße jetzt, habe erstmal 2-3 Tage Luft dran gelassen, ein bisschen, und habe jetzt heute mein erstes normales Training wieder absolviert.
Ja, mega. Also ich spule mal kurz zurück. Ich glaube, wir tauschen gerade kurz die Rollen. Ja, keine gerne, Angst, gerne. Ich hijacke diesen Podcast nicht. Ja. Du hast gesagt, du hast einen Haken dran gemacht dass du den Sprint angeführt hast, dass André gewinnen kann. Wie ist es dann? Machst du nur den Haken oder feiert ihr im Team dann auch wirklich das? Ich meine, bei André scheint ein Knoten geplatzt zu sein. Mhm. Ihr habt vorher eine nicht so geile Nachricht bekommen, deswegen gucken wir hier den Giro und ja, du bist leider nicht da, so, und André ja auch nicht, dass ihr vielleicht nochmal so eine Mentalität gesagt habt, so, ey, jetzt erst recht, jetzt gehen wir es nochmal richtig an, vielleicht hat es so unterbewusst nochmal eine Energie freigesetzt. Das sind jetzt 2 Fragen in einer. Also wird dann richtig auch gut gefeiert nach so einem geilen Sieg letzten Endes?
Gefeiert nicht. Also da muss man auch realistisch und ehrlich sein, dass Mallorca natürlich ein geiles Rennen war. Aber man muss sich dann vorstellen, es ist mal ein bisschen blöd, wenn es der letzte Tag von einem Rennen ist, weil dann musst du dir vorstellen, dann läuft es halt meistens so, dass super schnell alle nach Hause wollen und dann irgendwie 3 Fahrer mussten schon direkt zum Flughafen, weil die nach Barcelona geflogen sind, und es war ein bisschen am Limit von der Zeit her. Und ja, deswegen ist so ein letzter Tag, kann dann nicht immer gefeiert werden. Und es gibt natürlich auch noch einen Unterschied, ob es jetzt die Mallorca Challenge ist
oder ob es Mailand
San Remo ist, zum Beispiel. Genau, wollte ich gerade sagen. Also dann bei so großen Rennen, dann kommt es schon vor, dass ein Team dann auch mal zusammenbleibt und wirklich dann Halligalli macht abends, wenn man da was Großes geschafft hat. Bei Mallorca Challenge ist es wirklich so, dass man super happy ist und abcheckt, aber auch sich sagt so, ja, haben wir heute geil gemacht, aber wie gesagt, wir hatten ja 2 Tage später auch schon wieder Rennen und dann guckt man auch gleichzeitig wieder direkt dahin. Und zur zweiten Frage muss ich sagen, dass ich glaube, dass im Nachhinein kann man das schön so darstellen, aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, war es jetzt nicht so, dass André und ich ihm gesagt haben, jetzt erst recht. Also wir haben uns nicht mehr Mühe gegeben als vorher in der Saison, sondern ich glaube, wir haben genauso alles gegeben. Aber manchmal ist es halt, manchmal kann man es auch nicht irgendwie beschreiben. Dann kommt das Timing halt mal richtig gut zusammen und dann direkt 2-mal hintereinander. Und ich glaube, für uns war es eher eine Genugtuung, dass wir den Kritikern zeigen konnten, so hey, mit uns ist zu rechnen. Und das hatte aber nicht irgendwie was mit einer jetzt erst recht oder jetzt zeigen wir es denen, weil ich glaube, wir haben auch vorher an uns geglaubt und ja, genau. Haben eigentlich nur, es war natürlich schon dann so, klar kann man jetzt nicht davon reden, dass man oder wegreden, dass es dann irgendwie cool ist, dass man das schafft und dann die Leute, die vielleicht an einem gezweifelt haben, dass man denen zeigt, hey, wir haben es geschafft, das ist sicherlich cool, aber ich glaube, es war wirklich so, es hört sich manchmal so langweilig an, aber wenn man einfach dranbleibt und so was lange währt, wird irgendwann gut, so ein bisschen so, ich glaube, so kann man es in dem Fall am besten beschreiben, weil ich bin mir sicher, dass auch wenn vielleicht Kleinigkeiten vorher in der Saison schon anders gelaufen wären, dann hätte es da auch schon zum Sieg gereicht, hat es aber nicht und das kann man halt nicht ändern, aber ja, in den beiden Sprints lief es halt gut und deswegen konnten wir gewinnen und das ist halt super schön für uns jetzt momentan, ja.
Ja, ich finde es immer wieder Wahnsinn, was das für eine mentale Belastung eigentlich ist, ne? Also das heißt, du machst einen Haken dran und dann geht's eigentlich schon weiter. Oder du kriegst eine schlechte Nachricht und musst aber dann woanders hin. Und musst da ja genauso, wie du sagst, die gleiche Leistung letzten Endes zeigen. Und das finde ich einfach mega faszinierend in diesem Thema Radsport. Das ist ja nicht nur im Profi-Radsport so, sondern selbst wenn du eine kleine Pibi-Tour fährst, keine Ahnung, ob man das hier sagen darf, dann ist es ja so, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, musst du ja versuchen, deinen Kopf auszuschalten und trotzdem weiterzumachen. So. Und das finde ich, wenn du das auf einem professionellen Niveau machst, dann noch mal krasser, dich mental immer wieder auf ein positives Level zu ziehen. Das finde ich sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen.
Ja, das ist auch was, glaube ich, wenn man älter wird, dann wird einem das auch bewusster. Also ich glaube, so als, oder ich kann ja nur von mir reden, als junger Fahrer habe ich viele Dinge ganz anders hingenommen oder da ist es dann, da denkt man gar nicht so drüber nach und sagt, ja, das ist jetzt halt so. Aber wenn man jetzt älter ist, ist es natürlich schon so, also wir befinden uns jetzt gerade auf Mallorca, wie schon 100-mal erwähnt in dieser Folge, aber man ist halt als Profisportler oder als Radsportler ist es halt nicht so, dass man mal eben sagt, so, jetzt ist Feierabend, also auch wenn ich trainiert habe, dann geht es ja irgendwie weiter, dass man so ein bisschen auf die Ernährung achtet, dass man vielleicht nochmal sich dehnt oder im besten Falle noch eine Massage hat oder wenn man halt auch mit Freunden abends essen geht und man schaut dann voraus, dann gibt es natürlich viele Abende, wo ich mir denke, oh, ich würde jetzt gerne ein Bier trinken oder eigentlich würde ich auch gerne 5 Bier trinken, aber ja, kann ich halt nicht machen, so, weil dann weiß ich halt, dass morgen das Training scheiße wird, aber ich muss auch noch auf mein Gewicht achten und so. Das ist natürlich schon was, was halt dann einem irgendwann mal auch auf die Nerven geht und ja, auch das mit diesem mentalen Druck, das ist definitiv bei mir so, dass ich das eigentlich ganz gut von mir wegschieben kann, dass es dann eher akut wird, wenn ich wieder beim Team bin, wenn die Rennen dann wieder losgehen. Aber wenn man jetzt zu Hause ist mit der Familie, dass ich da auch ganz gut eigentlich den Kopf ausschalten kann. Aber ja, es ist, ohne jetzt irgendwie da zu wehleidig zu klingen, ist es schon nicht immer einfach. Aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so, dass du geile Sachen hast und nicht so geile Sachen.
Voll.
Da will ich jetzt auch nicht irgendwie uns auf eine andere Stufe stellen.
Nee, kann ich bestätigen. Ist in jedem Job so. Aber nee, ich finde es krass. Also ich finde es erstmal, mich hat es mega gefreut. Erstmal auf der Mallorca-Challenge und dann Ruta del Sol auch nochmal so geil mit dem Speedtrain einzufahren sozusagen. Also hat mich einfach mega gefreut und vor allen Dingen, dass es dann heute noch so spontan mit uns beiden funktioniert hat. Irgendwie läuft es gerade bei uns.
Ja, voll. Nee, also auch genau, was ich vielleicht auch mal vergessen habe noch, was ich nochmal sagen will, ist, ich glaube gerade, was mich richtig gefreut hat, war so der zweite Sprintsieg von André, der ja auch extrem cool so aus der Helikopterperspektive gefilmt worden ist, wo jeder wusste, so okay, man musste eigentlich in den ersten 3 um die Kurve fahren und ich bin als Anfahrer als Erster um die Kurve gefahren, war genau da, wo ich sein musste und kachel das Ding eigentlich an und André war sozusagen ist als 4. um die Kurve gefahren und du hast halt gesehen, wie Christoph am Hinterrad antritt und ich, der Trackfahrer auch und die so ganz, ganz langsam aufkommen, sag ich mal, und André tritt halt an und es war halt wirklich so wie vor 5 Jahren, so er hat so diesen übertriebenen Bums und hat irgendwie in 2, 3 Pedalumdrehungen ist er an uns vorbeigeschossen und also auch aus meiner Perspektive müsst ihr euch vorstellen, war das so, dass ich bis 100 Meter vom Ziel noch vorne war und dann kommt auch schon so selber in einem vielleicht das Gefühl vor so, oh, nur noch 100 Meter, ich bin immer noch vorne.
Wo ist er denn?
Und auf einmal ist so André rechts an mir vorbeigeschossen und ich setze mich nur hin und sehe die anderen so und denke mir so, ja gut, die haben keine Chance mehr. So, das war natürlich schon extrem geil.
Einfach geiles Teamwork, muss man dann auch wieder sagen. Habe ich gerade schon mal gesagt, das ist einfach eine wahnsinnige Teamarbeit, die halt, ne, dass du halt die Arbeit vorweg machst, ihn quasi aus dem Wind raushältst und er in einem richtigen Moment halt dann nochmal richtig reintritt.
Genau, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir haben uns noch zwei weitere Punkte aufgeschrieben. Das ist einmal, was hier gerade bei uns nebenbei im Fernsehen läuft, der Giro. Und natürlich haben wir auch gesagt, ey, wenn wir hier eine Folge aus Mallorca machen und wir sagen, es ist die zweite Mallorca-Folge, sollten wir vielleicht auch ein bisschen über Mallorca reden.
Absolut,
stimmt. Von daher, momentan sind auch 11 Kilometer bei der Etappe, die nebenbei läuft. Von daher sollten wir vielleicht einfach erstmal über Mallorca reden.
Ja.
Weil du gesagt hast, oder du hast mir im Vorfeld gesagt, 1. bis 30. Mai warst du jetzt auf Mallorca oder bist du auf Mallorca. Wie kommt das? Wieso, also warum hast du diesen Schritt für dich gemacht und wie ist die Erfahrung?
Genau, wieso haben wir es gemacht? Wir haben es gerade schon im Vorgespräch kurz angedeutet. Ich und meine Freundin haben uns gedacht, wie können wir... Nee, ich muss ja jetzt rückspulen. So. Meine Mom, nochmal ganz kurz, sorry Mutti, dass wir es damals im August nicht geschafft haben, hat im August letzten Jahres nämlich ihren 60. auf Mallorca feiern wollen. Und da hat sich hier so ein bisschen die Corona-Lage geändert und dann haben meine Freundin und ich gesagt, hey, wir werden nicht mitfliegen und haben dann quasi den Flug sozusagen umgebucht bzw. gutgeschrieben bekommen. Was leider so ein bisschen Knatsch auch in der Family hatte, aber das klammern wir mal so aus. Sodass wir uns dann Anfang des Jahres gedacht haben, pass auf, wir haben noch diesen Flug, den wir umbuchen können. Was machen wir damit? Wie kriegen wir es hin, dass wir nicht wieder nur in so einem Corona-Tunnel, sag ich jetzt einfach mal, sind wie 2020 und man eigentlich gar nicht weiß, auf was man so in seinem täglichen Job hinarbeitet. Und dann haben wir im Januar gesagt, hey, pass auf, wenn das Wetter gut wird, dann lass uns doch den Sommer ein bisschen vorziehen. Also lass uns doch einfach, weil wir das Privileg haben, egal wo wir sind, arbeiten zu können, einfach diesen Flug nutzen. Wir fliegen am 1. Mai, fliegen wir nach Mallorca, arbeiten die ersten 2 Wochen und die anderen 2 Wochen haben wir quasi Urlaub. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und haben uns hier ein Haus gemietet und haben die ersten 2 Wochen hier gearbeitet, was ziemlich entspannt war, muss ich sagen, spitzmäßig eigentlich. Und die anderen 2 Wochen hatten wir noch Besuch von Freunden, auch aus Deutschland, sind mit denen entspannt hier über die Insel mit dem Rennrad gebraust sozusagen und haben eigentlich so echt das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden können. So, deswegen bin ich gerade knapp einen Monat, ja fast einen ganzen Monat auf Mallorca. Hatte zwischenzeitlich so ein bisschen dieses, warum soll ich eigentlich wieder zurück? Jetzt, wo die Freunde abgereist sind, ist es so ein bisschen Wehmut dabei, dass man sagt, ah, man wird doch immer wieder gerne zurück. Aber auch so, wie Jan-Erik letzte Folge sagte, hier ist so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung. Also es ist alles ein bisschen lockerer. Ich glaube, jeder nimmt diese Regeln, die es hier gibt, extrem ernst. Das finde ich sehr, sehr gut. Und eigentlich muss man keinen darauf hinweisen, dass du draußen eine Maske tragen musst sozusagen. Und es ist eher eine Aufbruchstimmung, dass du sagst, ey, du kannst mal wieder in die Gastro rausgehen. So ist jetzt in Deutschland auch wieder möglich. Aber so ein bisschen diese Leichtigkeit im Leben kam so ein bisschen zurück in dem Mai halt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist einfach eine super Geschichte. So ist natürlich ein mega Privileg, was wir da haben. Voll. Aber was wir jetzt einfach mal jetzt super gerne genutzt haben letzten Endes. Genau, deswegen sind wir hier gar nicht so spektakulär, die Story. Aber ganz gut.
Ja, ihr habt doch in dem Sinne ja Glück, dass, wenn ihr, wie du sagst, wenn du einen digitalen Job hast, den kannst du natürlich wirklich von wo auch immer aus machen. Und hast du denn die Zeit, die du hier warst, genutzt, um Rad zu fahren auch?
Absolut. Also erstmal war das auch so, warum wollen wir es machen? Wir wollen es machen, weil A, wahrscheinlich besseres Wetter ist und B, bevor ich in meiner Zweizimmerwohnung in Hamburg sitze und nichts machen kann, weil es draußen regnet, ist es doch viel cooler, den Laptop zu klatschen und danach irgendwie in den Swimmingpool zu springen. So ist irgendwie ne, eine geilere Geschichte. Und dann haben wir uns einfach für den kompletten Monat Räder gemietet und waren eigentlich so jeden zweiten Tag auf dem Rad und haben so die Insel eigentlich erkundet, was eigentlich super cool war, weil ansonsten würdest du dich wahrscheinlich ins Auto setzen, würdest die Insel abfahren, aber so wenn du irgendwie mit einem Bike unterwegs bist, lernst du die Landschaft anders kennen, du weißt hier genauer, wo du gerade bist, beschäftigst dich vielleicht ein bisschen mehr damit. Und so saßen wir eigentlich so jeden zweiten Tag auf dem Rad, genau. Also jetzt typischen Klassiker wie Sacalobra hatte ich eigentlich noch auf der Liste, aber ich merke gerade, dass mein kleiner, klappriger Körper nach einem Monat durchballern ein bisschen im Arsch ist und ich will mir jetzt eigentlich den Urlaub so mit so einem Ding halt kaputt machen, aber Cap Formentor gemacht, logischerweise. Großes Lob auch nochmal an unseren Kumpel, der seine kleine Tochter mit 1,5 Jahren in einem Thule hinten mit hochgezogen hat und ganz lustig war eigentlich eine kleine Anekdote dazu. Fragte uns eine Person, natürlich auf Deutsch, die da oben am Leuchtturm war, ob das Fahrrad denn einen Akku eingebaut hat. Und Benny zeigt es auf seine beiden Beine und sagt, ja, 2 Stück, die hier. So. Und es konnte irgendwie keiner glauben, dass er da super schnell mit der Kleinen hochgeballert ist. Wir haben halt so relative Family-Touren halt gemacht. Ja, ja. Ne? Aber super cool.
Cool.
Genau, also das sind so.
Ihr wart ja in Santani stationiert.
Genau.
Und Also seid ihr dann von da noch mit dem Rad los oder seid ihr auf dem Auto auch irgendwo erstmal hingefahren?
Nee, nur Kap Fomantor haben wir mit dem Auto gemacht. Ja. Ansonsten sind wir eigentlich immer aus Santani gestartet, Richtung Calapi, also hier in eure Richtung unterwegs gewesen. Dann hier San Salvador logischerweise gemacht, weil er gleich vor der Haustür ist. Zwei oder dreimal. Damit man wenigstens hier unten, wo es ja sehr, sehr flach ist, ein paar Höhenmeter machen kann. Was haben wir unten noch gemacht? Also so ein 120er mit Freunden nochmal, einfach durch Jukmajor durch und so weiter. Genau, das sind so die Sachen, die wir gemacht haben. Genau, kurz beim MA13 vorbeigeschaut, wo ich übrigens morgen auf einen Kaffee kurz hingehe.
Ach cool.
Genau, also wirklich jetzt nichts großartig Spektakuläres, aber sowas wie, ey, man fährt mal 700 Kilometer in einem Monat, wann hat man eigentlich zu Hause dafür Zeit oder wann kann man sich die Zeit halt nehmen und wann ist das Wetter auch wirklich immer gut dafür? Du hast auch schon gesagt, ich muss mir keine Gedanken machen, was ich anziehe, es ist immer kurz und dann geht's raus, was natürlich spitzenmäßig ist. Ja.
Voll, du sagst es, wir haben beim Kaffeetrinken vor dem Podcast schon ein bisschen geschnackt und da war es genau so, dass ich auch gesagt habe, du, ich bin ja, ich glaube, jetzt 2-3 Tage vor der Mallorca-Challenge damals hier hingeflogen, habe auch Leo und den kleinen Oscar eingepackt und klar, ich musste dann nochmal nach dem Rennen auf Mallorca nochmal eine Woche aufs Festland für die Ruta del Sol, aber bin jetzt auch wieder seit 3-4 Tagen schon hier und bleib auch nochmal 4-5 Tage und ich merke echt extrem, wie so eine Auszeit von zu Hause auch ist und du hast es auch gesagt, man ist extrem privilegiert, dass man das machen kann und machen darf. Aber wer hier zuhört, ich kann es euch nur ans Herz legen. Nach der langen, langen Corona-Zeit ist es gefühlt für mich auch so der erste Urlaub, den ich wieder mal habe. Auch trotz Training und auch selbst trotz Rennen Mallorca. Das hat sich ehrlich gesagt nicht wie ein Rennen so angefühlt, sondern weil ich kenne auch irgendwie so jede Straße auf Malle. Und es war einfach ein super, super Rennen hier auch zu fahren. Aber es ist schon was ganz anderes. Also man bekommt ja mit, dass jetzt auch gerade zu Hause gelockert wird, aber einfach mal wieder in einem Restaurant essen zu gehen, die Außengastronomie hier hat auf und es ist eine Aufbruchsstimmung, es ist einfach lockerer, es wird sich trotzdem an die Regeln gehalten und danach macht dieses tolle Wetter. Also ich meine, heute ist so ein Beispiel, ich komme vom Training zurück und anstatt dass ich duschen gehe, springe ich halt in den Pool, so, weißt du, und dann isst du was und die Oberkörper frei und die Sonne scheint auf dich und das ist natürlich schon was, wo man sagt, ey, das ist irgendwie was ganz anderes. Ich glaube, wenn man hier immer wohnen würde, wird man das auch nicht mehr so genießen können und das wäre dann auch leider selbstverständlich für einen, aber vielleicht nimmt man das auch gerade deswegen jetzt so intensiv wahr und so empfindet das als so schön, weil man das so lange nicht hatte. Und,
ja, und vor allem, weil auch die Insel relativ leer ist. Sorry, dass ich gerade unterbreche, aber super. Das ist ja der typische Kalenderspruch, ne? Ohne Regen würdest du die Sonne halt nicht lieben, weil wenn es halt den ganzen Tag und jeden Tag nur Sonne scheinen würde, würdest du halt immer sagen, ja, gehört halt irgendwie dazu. Und glaube ich auch gerade wegen der langen Durchstrecke, so wie du sagst, das ist mal der erste richtige Urlaub, kann ich voll unterschreiben. Es ist einfach, man genießt es halt viel mehr, einfach nach dem Radfahren zwischendurch in den Pool zu springen und nicht in die Dusche. Und das ist schon eine Geschichte, die würde ich, glaube ich, so direkt wieder machen. Gerne nächstes Jahr, muss nicht unbedingt Mallorca sein, darf auch gerne was anderes sein, aber auch hier, wie gesagt, die Insel einfach mit dem Rad zu erkunden ist, du kriegst ja auch viel mehr mit. So, du bist ja auch in viel mehr, in kleineren Örtchen unterwegs, singst jemand Cortado oder isst woanders nochmal ein paar Oliven, was du ja mit dem Auto oder wie auch immer du eine Insel sonst erkunden wirst, ja nicht machen willst, weil du fährst von A nach B und dann fährst zurück ins Hotel oder in deine Finca oder wo auch immer hin. Und hier machst du ja viel mehr kleinere Stops und bist so ein bisschen Sightseeing-mäßig unterwegs und machst trotzdem Sport.
Ja. Nee, deswegen, wenn ihr das hört, ich hoffe, dass ich euch motivieren kann. Und falls es euch in eurem Job oder wie auch immer in eurem Rahmen möglich ist, wagt es. Es tut gut. Und wenn nicht, dann kommt ja auch hoffentlich der Sommer bald in Deutschland. Aber weil du es gerade schon angesprochen hast, vielleicht auch demnächst woanders, fällt mir da auch gleich noch eine Frage ein, für The Wild Wild. Was wäre denn so nochmal eine ganz weg von Deutschland einen Ort oder eine Region, wo du sagen würdest, da würde ich auch eigentlich gerne mal, das würde ich auch gerne mal erkunden?
Definitiv Girona. Okay. So, eigentlich auch ein Klassiker, ne? Muss man ja fast sagen. Alles, was rund um Italien ist, passt ja auch gerade. Super interessant. Ich glaube, ich würde es im ersten Moment erstmal auf Europa beschränken. Ja. So. Aber definitiv ist es, wobei Holland würde ich auch noch mit reinnehmen. Also ne, nicht, dass ich das jetzt nicht zu Europa zähle, sondern weil wir gerade nur über zwei warme Länder gesprochen haben, aber Holland, an der Grenze zu Holland bin ich aufgewachsen. Wie da die Radinfrastruktur ist, einfach großartig, auch Zwischenstädten. Könnte man, glaube ich, auch sehr, sehr gut ein Buch drüber machen, definitiv, ja. Also Girona könnte ich mir zum Beispiel auch einen Monat vorstellen.
Ja, bei mir wäre es auf jeden Fall Südafrika und Kalifornien. Das sind so zwei Regionen, die ich auf jeden Fall gerne nochmal intensiver mit dem Rad erkunden möchte. Aber ja, wer weiß, dann ich gebe dir dann Infos. Wenn du mal sowas dann machst, gebe ich dir Infos, was und wie und wo. Ja gut, und jetzt zum Ende können wir nochmal vielleicht ganz kurz einen Abstecher zum Giro machen. Mittlerweile sind es nur noch 7,7 Kilometer bis zum Ziel und Daniel Martin führt die Etappe an. Ich meine, Team Eastwood Startup Nation hat ja bis jetzt noch keine Etappe gewonnen. Letztes Mal war es ein gutes Omen. Nach der letzten Podcast-Folge haben wir mit André gewonnen. Vielleicht, wenn wir die, weil glaube ich, die 7 Kilometer dauern noch ein bisschen, so lange reden wir nicht mehr, aber wenn wir die Podcast-Folge aufhören, vielleicht ist das ja ein gutes Omen, dass hier, wenn nicht Egan Bernal wieder losstürmt, dass auch Daniel Martin die Etappe gewinnen kann. Freuen würde mich das natürlich fürs Team, da eine Etappe beim Giro zu gewinnen. Lass uns auch kurz über den Giro quatschen. Wir befinden uns mittlerweile schon in der letzten Woche. Du so als außenstehender Fan, sag ich mal. Wie hast du den Giro bis jetzt wahrgenommen?
Ich muss sagen, ich habe ihn nicht so krass verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, die Zeit dann eher hier nicht vor dem Fernseher verbracht habe. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie man innerhalb von 3 Wochen so viele Kilometer runterschuppen kann, plus knapp 50.000 Höhenmeter. Ja. Und ich glaube, nur mit 2 Ruhetagen, wenn ich das jetzt gar nicht falsch im Kopf habe,
nee, richtig.
Ist es für mich einfach absolut unmenschlich, was jeder Einzelne da quasi leistet. Und du hast gerade angesprochen, wenn da nochmal kurz jemand lossprintet, denke ich mir jedes Mal, woher nimmt ihr am Ende noch diese Kraft und diese Motivation, nicht einfach nur über den Zielstrich drüber zu rollen, sondern einfach nochmal richtig Gas zu geben. Finde ich absolut faszinierend. Und was ich aber auch nach wie vor faszinierend finde, ist, die Hörer hören uns gerade, das hatten wir vor 2 Tagen oder waren es vor 3 Tagen, als der Bildausfall da war, ja. Wo ich mir denke, warum ist es nicht möglich, Bilder darüber zu bringen und du musst 3,5 Stunden einfach quatschen. Das sind so meine aktuellen Eindrücke vom Giro. Ich weiß, dass es sehr, sehr Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, nach vorne ist. Ne?
Also ja, man muss schon sagen, dass also man lehnt sich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, wenn Egan Bernal das Ding gewinnen wird. Also das Podium ist schon noch spannend, aber ich glaube, ja, den Herrn Bernal wird niemand mehr aus dem rosa Trikot fahren bis Mailand.
Genau, also, aber er hat ja auch letzte Saison schon ziemlich gut gezeigt, was er eigentlich drauf hat, ne? Der und vorletztes Jahr auch.
Nee, vorletzte war das. Letzte war
genau,
nicht so gut.
Vorletztes Jahr. Einfach krass, so mehrere Jahre auf so einem hohen Niveau immer wieder zu sein und an einem Punkt auch fit zu sein, das finde ich halt krass.
Ja. Ja, Ich kann auch nur noch mal sagen, von außen, dass es natürlich eine starke Leistung ist, was die Rundfahrer, also die Gesamtwertungsfahrer da wieder abliefern, immer und immer wieder. Die dürfen sich eigentlich keinen schwarzen Tag erlauben. Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, als Sprinter hat man auch die Tage, wo man muss, und auch in den Bergen leidet man natürlich wie sehr. Aber es gibt dann doch die Tage, wo man auch mal, ja, 20 vor Ziel, 10 vor Ziel, wann auch immer, rausnimmt, Kräfte spart und so. Und wenn man jetzt diesen Giro anschaut, gerade mit dem schlechten Wetter, ja, ein oft schlechtes Wetter.
Vor allen Dingen vorgestern die Route noch komplett einmal mal
geändert. Ja,
umgeändert wegen Schneefall.
Ja, da war ja zum Glück für die Fahrer, muss man ja da sagen. Da war es ja das Wetter wirklich alles andere als gut. Und also spannend.
Ich möchte das Thema UCI jetzt gar nicht aufmachen, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie man es dann hinbekommt, dass trotzdem noch 2-3 Fahrzeuge an der Route an gefährlichen Stellen stehen. Ich weiß nicht mehr, welche beiden Fahrer es waren, die sich gerade noch gerettet haben bei der Abfahrt, nicht in die beiden Kombis, die in der Kurve standen, reinzuknallen. Muss ich sagen, warum kriegt man es nicht hin, alle Fahrzeuge dort wegzubringen? Und B, was für eine Wahnsinnsleistung, so mit 50, 60 Klamotten nochmal dein Velo so unter Kontrolle zu haben, A, nicht von der Straße abzukommen und B, dann auch nicht in das Ding reinzuknallen. Also,
ja, gut, dafür sind wir ja Profis, dass wir das im besten Falle hinbekommen. Und mit den Autos ist es halt so, dass ja, die können ja regulieren, wie sie wollen, aber das Problem ist ja trotzdem, dass der Fahrer am Steuer ist ja immer noch ein Mensch und Menschen machen halt manchmal Fehler, das kann man halt dann manchmal einfach nicht kontrollieren, das ist dann halt bitter und schade, aber ja, das ist dann so. Sonst zum Giro gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, Peter, der Kampf ums Punktetrikot ist noch relativ spannend zwischen Cimolai und Peter Sagan. Viele Sprinter sind ja schon ausgestiegen. Viele Sprintetappen gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, nur noch eine einzige, die ist wieder sehr lang. Und was von meiner Seite aus vielleicht noch zu erwähnen ist, was du gerade auch angesprochen hast, im Gegensatz zum letzten Jahr hat der Giro wohl mal gelernt aus dem einen oder anderen Fehler und hat die Strecke verkürzt mit Vorsicht, was ich sehr gut fand. Und dann daraufhin fand ich sehr interessant, habe ich nämlich in einem Interview gelesen, dass der Herr Venji, der Renndirektor bei Rai Sport in einem Interview wurde sehr angefeindet und musste sich mit den Anfeindungen stellen. Und da merkt man, glaube ich, auch, wo so der Druck herkommt, weil halt die Fernsehanstalt hatte halt irgendwie eine halbe Stunde weniger zu übertragen am Start plus am Ziel, auch eine Stunde früher Zieleinlauf. Da merkt man auch immer noch so ein bisschen, Geld regiert die Welt. Und fand ich aber witzig, aber ich fand es gut, dass er sich da, dass Giro sich da durchgesetzt hat für die Fahrer.
Und er hat auch relativ gut zurückgeschossen, ne? War jetzt nicht so der Diplomat, sondern hat auch gut Feuer zurückgegeben.
Ja. Nee, deswegen wir schauen jetzt, würde ich mal sagen, die Giro-Etappe entspannt zu Ende.
Sehr gern.
Ich bedanke mich bei dir für den Podcast. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die nächste Folge gibt es dann von mir aus Deutschland wieder. Mal sehen mit wem, mal schauen. Und dir gehören wie jedem Gast in der Folge die letzten Worte. Und du darfst alles empfehlen, was auch immer du sagen möchtest. Hau raus.
Erstmal danke, dass du mich hier eingeladen hast. Das ist schon mal das Erste. Und ansonsten habe ich mir relativ viele Gedanken darüber gemacht, was ich sage. Am Ende kommt natürlich nichts dabei raus. Ich kann nur sagen, es ist das Gefühl auf dem Bike, was zählt und nicht die Leistung.
Schönes Schlusswort. Ciao, ciao.